Für uns als Privatpersonen ist die Sache ja eigentlich immer ziemlich eindeutig. Wenn das Konto tiefrot ist und die Einnahmen mau, dann müssen wir eben sparen. Genauer gesagt einsparen, also die Ausgaben einschränken. Ein Kredit ist vielleicht in einer solchen Situation verlockend, aber eigentlich nur, wenn sich sehr klar abzeichnet, dass demnächst wieder mehr Geld in die Kasse kommt. Denn wir müssen ihn ja leider zurückzahlen. Für einen Staat ist das alles ganz ähnlich, aber eigentlich auch wieder alles ganz anders. Und selbst wenn man da die einschlägigen Experten fragt, stellt man fest, es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen. Auch in der Wissenschaft. Sehr unterschiedliche Schulen, Denkrichtungen in der Ökonomie gibt's da. Die eine sagt, in der Krise erst recht Geld ausgeben. Die andere Lehrmeinung sagt das glatte Gegenteil. Du hast eine Krise? Dann spar, lieber Staat. Und jetzt sieht es so aus, als ob den Obersparexperten ein peinlicher Fehler unterlaufen ist. Michael Gessert von der Webschau hat die ganze Geschichte. Und Michael, da spielt auch Excel eine Rolle, das Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft. Wie denn das?
Ja, das spielt da eine Rolle und das produziert vor allen Dingen auch sehr schöne Schlagzeilen, wie man zum Beispiel jetzt bei Ars Technica nachlesen kann. Da heißt es gestern Microsoft Excel, the ruina of global economies. Also das Programm ist das jetzt der Ruinierer der Weltwirtschaft sozusagen. Und um da gleich den Softwarekonzern aus Redmond da aus der Schusslinie zu nehmen, diesmal ist es kein Programmfehler in dem Sinne, dass da also ein Bug drin ist. Das gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit, auch bei Tabellenkalkulation. Nein, es hat eine Fehlbedienung sozusagen dann zu einer Fehlberechnung geführt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit Excel gearbeitet hast oder regelmäßig
bisher,
arbeitest.
Ja.
Das ist ja dann einfach so diese Tabelle, dieses Rechenblatt. Und da gibt's eben die vertikalen Spalten und die horizontalen Zeilen. Und wenn man dann zum Beispiel eben hier so eine Zeile, so eine Spalte hat, die dann irgendwie L heißt, das sind dann die Buchstaben oben. Und ich will jetzt an der Seite so und so viele Werte zusammenrechnen. Dann kann ich da also entweder per Hand eine Formel eingeben, also meinetwegen so von bis oder ich kann auch sagen Durchschnitt von bis und dann kann ich das entweder per Hand eingeben, also meinetwegen jetzt hier so L30 Doppelpunkt L49 in Klammern oder ich kann mit der Maus dann so rüberziehen, also über die Zellen rüberfahren und dann kommt unten schon sofort das Ergebnis.
Markieren quasi.
Genau, genau. Ja, und wenn ich mit der Maus aber, sagen wir mal, ein Stückchen zu kurz fahre, dann stimmt natürlich unten das, was da rauskommt, nicht mehr.
Also wenn ich nicht alles erwische eben.
Ja.
Passiert wohl täglich in tausenden Büros auf dem Erdball und das soll jetzt gleich die Weltwirtschaft ruinieren?
Ja, das ist natürlich auch übertrieben, aber tatsächlich diese Tabelle, wo das passiert ist, man kann sich das genau im Bild angucken bei Ars Technica, zum Beispiel auf der Seite, auf vielen anderen Seiten auch. Das ist halt nicht so eine Liefertabelle für Gummibärchen, für Rewe Wuppertal gewesen, sondern es ist also eine Tabelle gewesen, die einen ganz zentralen Pfeiler in einem ganz bedeutenden Papier von ganz bedeutenden Ökonomen eben darstellt. Und das sind Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff. Die haben 2010, also vor 3 Jahren, ein Papier veröffentlicht mit dem Titel Growth in the Time of Debt, also Wachstum in einer Zeit der Schulden. Und dieses Papier, das hat einen ganz, ganz immensen Einfluss auf die praktische Politik eben, wie sie heute umgesetzt wird, nämlich auf die Frage, wie man jetzt zum Beispiel in der Euro-Krise handelt, welche Vorgaben man den Ländern macht. Und das Aparte an diesem Papier war eben, dass es eine scheinbar ganz super kniffige und griffige Formel herauszufinden geglaubt hat. Und zwar hat die gesagt, solange die Staatsschulden in einem Land nicht mehr als 90% der Wirtschaftsleistungen betragen, dann gibt es noch im Durchschnitt ein Wachstum von 2,8%, ist also alles in bester Ordnung. Aber wenn ein Land diese magische 90% Grenze bei den Schulden reißt, dann macht's Platsch, dann sackt das Wachstum auf nur noch 0,1%, also praktisch auf gar nichts mehr ab.
Eine magische Grenze, die also bei den Sparauflagen für Griechenland, für Portugal, für Irland eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und die ist jetzt also falsch?
Ja, das sagen zumindest jetzt andere Ökonomen, nämlich Thomas Herndon, Michael Ash und Robert Pollin, auch US-Ökonomen. Die haben also vor ein paar Tagen das veröffentlicht und die Seite mit ihrem Paper, die ist, lässt sich gerade nicht aufrufen. Wahrscheinlich klicken da so viele Leute drauf, vermute ich mal. Eine Zusammenfassung dieser Kritik gibt's aber beim Blog The Next Deal oder auch in deutscher Sprache jetzt bei Zeit Online und bei Spiegel Online auch. Und ihnen zufolge, also diesen Kritikern zufolge, geht es also mit dem Problem weit über diesen Lapsus da im Excel-Spreadsheet, also in dieser Tabelle eben hinaus. Da gäbe es noch weitere methodische Probleme. Zum Beispiel hätten eben die Ursprungsautoren einige Länder ganz ausgeklammert und dann hätten sie Daten aus Ländern gleich gewichtet, obwohl meinetwegen aus einem Land, sagen wir mal, 4 Jahreswerte da sind, aus dem anderen 18 und das dann eben in einen Topf geworfen und das sei auch nicht korrekt. Und die Autoren, die also jetzt die Kritik geschrieben haben, haben das Ganze neu gerechnet Und dabei ist eigentlich herausgekommen, dass dieser Effekt also bei weitem nicht so dramatisch ist. Also bei ihnen kommt also eine Wachstumsabsenkung um gerade mal 1 Prozentpunkt heraus. Also dieser schlagartige Effekt, den gibt es überhaupt nicht.
Also die magische 90%-Grenze kann man offenbar knicken und in Griechenland ist dann alles völlig zu Unrecht in Grund und Boden gespart worden?
Ja, das ist wäre jetzt die Schlussfolgerung oder die Reaktion, die tatsächlich auch jetzt ganz viele Ökonomen ziehen spontan. Natürlich vorzugsweise die Ökonomen, die eh schon in einem anderen theoretischen Lager drin sind. Und da ist ein Anführer dieses Lagers, ist eben zum Beispiel Paul Krugman, der Nobelpreisträger, der bei der New York Times einen Blog hat. Und der hat da zum Beispiel geschrieben, ich übersetze das mal direkt, manche von uns haben das den Leuten niemals abgekauft und immer praktisch gesagt, dass der Zusammenhang zwischen Schulden und Wachstum eben möglicherweise ein anderer Kausalzusammenhang ist. Aber ich habe mir nicht träumen lassen, dass ein großer Teil dieses angeblichen Resultates jetzt auf schlechter Mathematik beruht.
Die Ökonomen, die da jetzt kritisiert werden und diesen Excel-Fehler gemacht haben sollen, haben die denn auch schon was gesagt zu der ganzen Kritik an ihrem Papier?
Ja, die haben natürlich auch ganz schnell reagiert. Das war ja auch sozusagen super peinlich. Und sie haben ganz unumwunden zugegeben, ja, mit dieser Excel-Sache, das stimmt, aber die Auswirkungen von diesem Rechenfehler, die sind auch nicht so gewaltig. Dann haben sie gesagt, bestimmte Daten waren 2010 noch nicht da. Und sie haben gesagt, eben bei manchen Sachen bleiben sie auch bei ihrer Meinung. Da hätten also die Kritiker selbst wieder methodische Fehler gemacht, zum Beispiel Durchschnitt mit Median verwechselt, also statistische Feinheiten hier. Und man muss einfach sagen, jetzt ist eine richtig heftige Diskussion entbrannt in den Medien, zum Beispiel bei der Financial Times gibt es da mehrere Artikel, die ich auch verlinke. Da ist allerdings so eine kleine Anmeldeschranke davor, es ist aber kostenlos, man kann sich das angucken. Ja, und auf jeden Fall auch nochmal Krugman hat sich nochmal zu Wort gemeldet, andere Veröffentlichungen gefunden, wo auch Fehler sind. Und er sagt einfach, diese rote Linie gibt's nicht.
Das heißt, die Koryphäen sind sich nach wie vor nicht einig, stattdessen ohne Ende Diskussionen über Zahlen und Methoden, denen ja jetzt Nicht-Wirtschaftswissenschaftler nur schwer folgen können. Ne?
Ja, das Problem, wo ich mich ja auch gewundert habe oder wo man sich vielleicht wirklich wundern muss, diese Veröffentlichung haben so viele Leute gelesen, auch in der Politik eben dann, in den Ministerien, in die Referenten und so weiter, und niemand hat sich die Mühe gemacht, das mal nachzurechnen. Das ist schon relativ happig und man sieht aber dabei, dieses Rezept, was die damals angeboten haben, das war eben so schön griffig und einfach und deswegen hat man das so begierig aufgenommen und vielleicht müssen die Politiker jetzt wieder neu nachjustieren oder sich dann eben wieder auf ihr Bauchgefühl verlassen oder Hausmütterchenrezepte nach dem Motto dann, wie wir es als Privatperson auch machen würden.
Dankeschön, Michael Gessert, für diese Webschau und gleich gibt's dann alles im Netz noch dazu mit den entsprechenden Links bei deradiowissen.de.